Ja, ich möchte euch alle grüßen von dieser Stelle aus. Und es ist schön, wenn wir zusammenkommen. Warum ist das schön? Weil wir Gottes Volk sind und weil wir eigentlich blutsverwandt sind durch Jesu Blut. Und ich wollte mal kurz fragen, blende mal den letzten Vers nochmal ein. Welche Bibelstelle steht hinter diesem Vers? Okay, ich helfe euch. Ja, wir brauchen einen scharfen Sinn und wache Augen. Geistliche, Hebräer 10, 19. Warum Hebräer 10, 19? Das ist ein zentraler Vers. Warum? Weil, ich sage, ich lese euch 10, 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg und so weiter. Mutig komme ich vor den Thron. Viele Leute können nicht vor den Thron kommen in mutiger Weise, weil sie das Blut Jesu nicht angenommen haben. Und die Sünde produziert Schuldgefühle. Und wer Schuldgefühle hat, der ist nicht freimütig und mutig. Und deshalb ist es eine wunderbare Sache, dass das Blut Jesu uns rein macht von aller Schuld und Sünde. Und trotz unserer Bekehrungsentscheidung brauchen wir immer wieder Reinigung durch das Blut Jesu. Das heißt, der Kampf gegen die Sünde und das Hungern nach Reinheit dauert an, bis wir die Ewigkeit schauen. Aber es ist schön, wenn wir mutig vor den Thron Gottes kommen können, wenn wir mit Freimütigkeit, so heißt es hier, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, Freiheit zu kommen und auch Jesus anzubeten. Jetzt kannst du es wieder wegmachen. Das nur nebenbei. Also die Liedtexte, die beinhalten oft Wort Gottes verarbeitet in Lieder. So. Ja, wir werden auch, so Gott will, und wir auf dem Weg bleiben, in der Ewigkeit zusammen sein. Hallo? Ja, wir werden in der Ewigkeit auch zusammen sein, vor dem Thron Gottes. Die Verwandtschaft hält und bleibt. Und das ist schön. Ja, wir können uns die Geschwister nicht aussuchen. Das hat also Blutsverwandten nicht und die geistlichen Verwandten auch nicht. Das tut Gott. Gott sucht aus und Gott schenkt Gnade zur Bekehrung. Und die, die verwandt sind, wenn du heiratest, heiratest du die Verwandtschaft mit. Ob dies dir gefällt oder nicht, du heiratest die Verwandtschaft mit. Natürlich kann man sich distanzieren, aber das ist ja ungesund. Nur nebenbei. Heute Morgen möchten wir eigentlich einen Text aus dem Alten Testament lesen. Und zwar, ich lese nur einen Vers. Ich habe heute einiges mitgebracht und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich muss mal schnell gucken, wo ich den Text habe. Ich habe da einiges. Wo bist du? Ja, jetzt schauen wir mal schnell. Das ist nicht, das ist nicht, das ist. Moment, da ist es. Jetzt habe ich es. Josua 24, 15. Vielleicht können wir noch mal aufstehen Ich lese den Text, dann bete ich und dann dürft ihr Platz nehmen und es euch bequem machen. Josua 24, 15, da heißt es, also da geht es darum, dass Josua, das Buch Josua hat 24 Kapitel und das ist das letzte Kapitel. Und da geht es darum, dass Josua nochmal eine Zusammenfassung macht von am Ende seines Lebens, von dem, was alles geschehen ist, was Gott getan hat. Und dann stellt er dem versammelten Volk Gottes eine Frage. Und da heißt es 24,15, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen? Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Soweit mal dieses Wort und lass uns noch mal beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit deinem Volk ja schonend, aber ernst umgegangen bist und dass du Großes getan hast, dass du sie gerettet und bewahrt hast und geführt und geleitet, aber auch korrigiert und, wenn es nicht anders ging, gerichtet hast. Und so danken wir dir, Herr, für diesen Heerführer Josua. Und Herr, lass uns lernen von ihm, von seiner Herzenshaltung. Wir bitten dich in Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Dieses Buch Josua, ich weiß nicht, wer gerne im Alten Testament liest, unsere Pastorenbrüder der vorgehenden Generation, das waren oft Spezialisten im Alten Testament, die haben viele, viele Predigten aus dem Alten Testament gehalten und es ganz lebendig gemacht. Und eigentlich sind wir ja jetzt in der Osterzeit, sodass normal das Neue Testament dran ist, aber es gibt auch eine Brücke zwischen Josua und Jesus. Warum? Weil Josua, dieser alttestamentliche Name, der wird teilweise auch Jeshua ausgesprochen und das heißt, das ist eigentlich Jesus, Jeshua. So singt man manchmal oder auch, ich glaube im Hebräischen ist es so. So, lass uns, also ich habe ja schon gesagt, lass uns mal da reinschauen in diese Situation. Es ist so, dass im Alten Testament ist ja Gott hat mit diesem Volk Israel viel erlebt. Es sind sehr viele Geschichten. Die Geschichte Israels ist alles, was da passiert, ist eine Predigt. Das ist wie wenn du nach Israel gehst, wenn du in dieses Land kommst, da predigt, ich übertreibe mal ein bisschen, jeder Stein predigt, hat irgendeine Botschaft, irgendwas, überall ist da und wenn du dort bist, viele berichten, wenn sie eine Reise nach Israel getan haben, Gott ist ihnen begegnet, Gott hat zu ihnen geredet, das und das ist ihnen wieder neu groß geworden. Und so ist es auch mit dem Volk Israel, das auserwählte Volk, das Volk der Juden. Später sagt man zu den Juden, zuerst haben sie Hebräer geheißen, dann Volk Israel und dann später sagt man Juden. So, genau. Also, ich fange an mit der Situation, Gott will, dass sein Volk, Gott verspricht Abraham, ich will dich in ein Land führen und ich werde dir ein Land geben. Zieh aus deiner Heimat und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will es dir geben. Abraham zieht aus von Ur in Chaldea und nach langer Reise kommt er nach Kanaan. Aber in Kanaan ist er ein Fremder. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte Israel wiederholen. Irgendwann wird Jakob und Josef geboren und Isaac, Jakob und dann die 12 Stammväter. Und Jakob zieht ja nach Ägypten, weil eine Hungersnot ist. Dort sind sie über 400 Jahre. Und dann unterdrücken die Ägypter Israel und das Volk schreit zu Gott. Und Gott schickt einen Retter, Mose. Mose führt es heraus, es geschehen Wunder, das Rote Meer teilt sich, sie werden 40 Jahre in der Wüste durch Gott versorgt, in der Wüste, wer weiß, was Wüste, wer schon in der Wüste war, der kann verstehen, was das ist, wenn man eine Million Volk ernährt in der Wüste, wo nichts ist, wo kein Gemüsegarten ist, wo keine Apfelbäume sind, wo kein Gras wächst, wo nur Dornen und Disteln sind, ein Millionenvolk ernähren. Das ist ein Wunder Gottes. Manna, Brot von oben. Wachteln. Er schickt Wachtelschwärme. Jeden Tag. Ein Wunder. Wunder über Wunder. Das ist unser Gott. Ein großer Gott. Er sagt, Mose, geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Pharao sagt, hey, wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Pharao. Wer bist du? Mach dich vom Acker, geh von meinem Thron weg. Mose kommt wieder. Lass mein Volk ziehen. Gott schickt Gerichte. Und der Pharao verstockt sein Herz. Und das 10. Gericht, Gott sagt, ich werde alle Erstgeburt töten, vom Menschen und vom Vieh. Nur die, die ein Lamm schlachten, ihr Volk Israel, ihr sollt ein Lamm schlachten, ihr sollt marschbereit essen und ihr müsst das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Es wird ein Würgeengel durch das Land gehen. Überall, wo Blut an den Türpfosten ist, wird er vorübergehen. Überall, wo die Türpfosten nicht mit Blut bestrichen sind, wird die Erstgeburt sterben. Und es wird ein Schreien in Ägypten sein durch das ganze Land. Der lebendige Gott hat gesprochen. Wer gehorsam ist, wird gerettet. Wer ungläubig ist und nicht gehorcht, den wird das Gericht treffen. Und so geschieht's. Und dieses 10. Gericht bewegt den Pharao, zieht. Und das Volk ist nicht in Furcht und Panik, dass sie fliehen. Nein, Gott sagt, von euren Nachbarn nehmt ihr Gold mit und Schmuck und Wertgegenstände. Ihr geht nicht wie Bettler aus diesem Land. Ihr seid mein Volk. Ich werde für eure Wohlstand sorgen. Das ist unser Gott, wenn wir ihm treu sind. Das ist Gott. Und wisst ihr, wir brauchen diese Erfahrungen in unserem Leben auch heute, dass Gott in unserem Alltag zu uns spricht, dass er real wird im Alltag, dass wir spüren, er greift ein, er gibt Antworten, er heilt und er beschützt uns. Auch die Macht des Bösen ist da. Und Mose führt dieses Land, ich mache das kurz, er führt es bis zum Ostjordanland. Und dann ist für Mose seine Dienstzeit zu Ende. Und dann gibt es einen Führungswechsel. Und Mose Mose redet Folgendes in 5. Mose 31, 7 und 8. Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen des Ganzen von ganz Israel. Also Mose macht eine Ansage. Mose trommelt das Volk zusammen und es finden heilige Momente in der Gegenwart Gottes statt. Tage und Momente der Entscheidung. Gott lässt solche Momente in unserem Leben zu. Tage oder Momente der Entscheidung. Momente, die nicht so sind wie der normale Alltag, die Alltagsroutine. Besondere Momente. Ich denke zum Beispiel, wenn wir an unser Leben denken, als Kinder der Schulbeginn, der Schulabschluss, der Abschluss einer Berufsausbildung, das sind besondere Momente. Da haben wir Dinge erreicht, da ist etwas geschehen, wir sind zu etwas geworden. Die Partnerwahl und die Heirat, das sind besondere Momente. Hochzeit steckt da schon im Wort drin. Eine hohe, bedeutende Zeit ist das. Neulich in einem Film hieß es, lass uns doch heiraten. Die Frau wollte aber nicht heiraten. Das ist doch nur eine Unterschrift, sagt der Mann. Hey, wir sind doch schon 4 Jahre zusammen. Lass uns doch heiraten, das ist doch nur eine Unterschrift für dich. Zier dich doch nicht. Nein, ich will nicht. Das ist nicht nur eine Unterschrift. Heiraten bedeutet eine vor Gott geschlossene Verbindung, ein Bund, der lebenslang geplant ist. Du triffst eine Entscheidung, im Idealfall, ich sage im Idealfall, der lebenslang halten soll. Das ist ein besonderer Moment. Da beginnt eine besondere Zeit. Das nochmal, ich spreche vom Idealfall, weil viele in unseren Tagen ja erleben und erlebt haben, dass es eben leider nicht ein Leben lang gehalten hat. Aber das ist ein anderes Thema. Der Verlust des Arbeitsplatzes, das ist auch ein Drama, aber da bricht die finanzielle Lebensgrundlage weg. Oder der Ausbruch eines Krieges, das kann ein ganzes Volk, eine ganze Volkswirtschaft durcheinander bringen. Dann Eintritt in den Ruhestand, du plötzlich ändert sich da was, du wirst nicht mehr gebraucht am Arbeitsplatz, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Und solche Fragen, oder dann der Tod eines nahen Menschen, eines nahestehenden Menschen und letztendlich unser eigener Tod. Das sind besondere Momente in unserem Leben. Solche Momente gibt es. Und es sind oft auch emotional herausfordernd. Das berührt uns, da bleibt man nicht kalt, da haben wir damit zu kämpfen, das müssen wir verarbeiten. Das muss verkraftet sein. Im Gegensatz zu Alltagsroutine. Und so, Gott lässt so einen Moment zu bei Mose. Mose sagt, hey, er ruft das Volk zusammen und dann sagt Mose, seid stark und mutig. Er sagt es zu Josua in Anwesenheit des Volkes. Sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Er spricht in der Zukunftsform. Das wird geschehen. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht, denn und sei nicht niedergeschlagen. Ein Moment für Josua beginnt, was ein Moment der Verantwortungsübernahme bedeutet. Josua soll der Nachfolger werden von Mose. Es gibt Menschen, die haben eher die Tendenz, keine Verantwortung. Keine Verantwortung. Ich will alles wissen, bin neugierig, aber ich übernehme keine Verantwortung. So etwas gibt's. Andere wiederum sind gierig nach Verantwortung. Sie wollen gelten und was sein. Deshalb wollen sie auch Verantwortung. Manche wollen dann machen Karriere in Bildung und so weiter. Aber hier, Gott beruft Josua, in die Fußstapfen des Mose zu treten. Und das, was Gott Abraham zugesagt hat, das soll jetzt Josua praktisch umsetzen. Die Visionen, die Gott schenkt, sollen Wirklichkeit werden. Ein Lehrer von mir hat gesagt, hey, die Visionen müssen runterkommen. Die dürfen nicht nur in der Theorie bleiben, die müssen Realität werden. Was nützen die Visionen, die alle Schall und Rauch sind, die irgendwie die nicht Realität werden? Gott will das, was er sagt, in Realität bringen. In Realität soll es kommen. Wir beten, Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme. Und ich möchte auch sehen, dass es kommt, dass es zunimmt, quantitativ und qualitativ, in Menge und Intensität. Wollen wir das? Willst du, dass in deinem Leben Gott mehr Raum bekommt? Dass er realer, erfahrbar ist? Suchst du das vor Gott? Oder bist du zufrieden mit dem, was du hast? Manchmal gibt es die Situation, dass wir einfach zufrieden sind. Als einmal Jesus in die Gegend von Gadara kam, das nur so ein kleiner Abstecher, da war ja ein Besessener in den Gräbern und so weiter. Und Jesus, der war dämonenbesessen, besessen. Und er hat sich selber geschlagen, der hatte Kräfte wie ein Bär, eben Dämonie. Und Jesus befiehlt diesen Dämonen auszufahren. Und diese Dämonen bitten ihn, die reden aus diesem Besessenen und sagen, hey, lass uns nicht einfach raus aus dem Körper, sondern biete uns eine Alternative an. Dämonen wollen Körper besitzen, ob menschliche oder tierische, aber die wollen in Wesen wohnen. Und Jesus erlaubt es ihnen und sie fahren in eine Schweineherde und die Schweineherde, die rennt wie eine wild gewordene Kuhherde, von der Tarantel gestochen, die rasen einen Abhang hinunter und stürzen sich in den See Genezareth und ertrinken alle. Und da sehen wir das Wesen des Geistes, der da wirkt. Ein todbringender Geist ist es. Dämonen sind böse Geister. Und der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und alle, die zu ihm gehören. Und wisst ihr, was die Leute sagen? Jesus, geh weg von hier. Wisst ihr, warum sie das sagen? Jesus, deine Gegenwart ist anstrengend. Unsere Alltagsroutine wird durcheinander gebracht. Das ist mir zu viel Unruhe. Geh woanders hin. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen unsere Routine, unsere Alltagsroutine haben. Keine Aufregung. Wenn wir Jesu Nähe haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, dass aufregende Dinge passieren dürfen. Dann dürfen wir Gott keine Vorschriften machen, was er zu machen hat. Ihm vorschreiben, was er zu machen hat und zu lassen hat. Dann dürfen wir sagen, Herr, du bestimmst. Und wenn das jetzt dein Plan ist, dann will ich auch ja sagen. Nur nebenbei. So, Mose sagt, hey Herr, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Der Herr ist es, der vor dir herzieht. Hey, stellt euch mal vor, Gott würde jemand von uns berufen, hey, du wirst jetzt Bundeskanzler oder Kanzlerin. Ab nächsten Monat. Du musst das Land regieren. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ganz so daneben ist es nicht. Natürlich hat Gott Josua vorbereitet. Aber selbst mit Vorbereitung ist es nicht ein Zuckerschlecken, Verantwortung zu übernehmen. Mose hat ja schon gestöhnt. Von morgens bis abends hat er die Streitigkeiten im Volk gerichtet. Und irgendwann hat sein Schwiegervater gesagt, hey, was du tust, ist nicht in Ordnung. Und wisst ihr, ein Mann, der wirklich sich reingekniet hat, also wenn ich eins schwierig finde, dann ist es, Richter zu sein. Hey, wenn du gerechte Urteile fällen willst, brauchst du die Fakten, du brauchst Informationen und du brauchst Lebenserfahrung. Und dann sprichst du ein Urteil und oft hast du nicht genügend Fakten. Und es gibt auch Fehlurteile, wo Leute zu Unrecht verurteilen. So, Richter zu sein, ja, mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe, ja, aber das ist keine angenehme Sache. So, und dann kommt jemand und kritisiert ihn. Normal hätte Mose sagen können, hey, was willst denn du? Hey, ich reiß mir hier ein Bein raus und du kritisierst mich noch. Ja, was soll ich denn noch machen? Versteht ihr? Aber was will dieser Schwiegervater? Er sieht, der Mann macht sich kaputt. Das ist, er regelt auch Lappalien und sagt, was du machst, ist nicht gut. Du brauchst, erwähl dir 70 Männer, die dich unterstützen. Und diese Männer machen die einfachen Fälle und du kümmerst dich um die ganz schwierigen. Weil du bist ja der Kompetente, du musst die schwierigen Fälle lösen. Du brauchst Unterstützung. Das nennt man Delegieren. Das hat nichts mit gottlos weltlicher Managementstrategie zu tun. Das ist Gottes Plan. Und wenn die Welt es nachmacht, dann heißt es nur, dass das funktioniert, dass wir so effizienter werden. Die Welt hat es beim Reich Gottes abgeguckt. Nicht wir bringen die Welt in das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes ist das Vorbild und die Welt hat abgeguckt. Die Welt guckt auch ab bei der Schöpfung Gottes, in der Biologie. Da wird viel abgeguckt für die Technik, aber auch für die Medizin. Man will lernen eigentlich lernt man dann von Gott, von diesem Schöpfer Gott, der das Universum gemacht hat, der diesen blauen Planeten gemacht hat, der einzigartig ist in unserem bekannten Kosmos, dass die naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten genauso abgestimmt werden, dass unser Leben möglich ist. Das ist Gott, unser Gott, dem wir dienen, hoffentlich dienen, den wir lieben, der in unserem Leben eine Rolle spielen will, aber der sich uns nicht aufdrängt. So, Mose sagt, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht und so weiter. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, wir sind eigentlich sehr verletzbare Wesen und deshalb sind wir auch oft furchtsam. Ja. Und immer wieder sagt der Herr, fürchte, wenn ich richtig weiß, 366 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Für jeden Tag und fürs Schaltjahr auch noch, 366 Mal. Fürchte dich nicht vor dem Heute, wenn du in deinen Arbeitsplatz gehst, dass du untergehst. Nein, Gott wird ihm eine Grenze setzen. Fürchte dich nicht, wenn Unvorhergesehenes kommt. Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Fürchte dich nicht, wenn es ans Sterben geht. Ich werde dir dann die Fahrkarte geben, wenn es Zeit ist zu reisen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem Leben, denn ich bin mit dir, ich gehe mit dir, ich werde dir helfen. wenn du dich auf mich verlässt. Fürchte dich nicht. So, das war die Vorbereitung. Und dann, jetzt erzähle ich nicht, was Josua alles erlebt hat. In Kurzfassung war das so, ein Wunder passiert, der Jordan teilt sich und das Volk Israel zieht trockenen Fußes durch diesen Jordan. Ein Fluss, da ist eine Furt, trockenen Fußes, ein Wunder. Und dieses Millionenvolk reist durch. Dieses Millionenvolk macht eigentlich drei große Feldzüge. In das Zentrum von Kanaan, die Bastion Jericho, nach damaliger Vorstellung militärisch uneinnehmbar, so dicke Mauern. Dicke Mauern. Solche dicke Mauern, menschlich gesehen, unmöglich. Dieses Jericho, diese Bastion, diese Festung, wenn du sie anschaust, dann schreit sie dir entgegen, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Hast du auch solche Bastionen in deinem Leben, die sagen, unmöglich, unmöglich? Und Gott sagt, hör mal her, was ich dir sage. Du läufst 6 Tage lang um diese Stadt herum, ohne einen Ton zu sagen. 6 Tage lang. Und ihr könnt es selber nachlesen. Am 7. Tag werden die Mauern fallen. Gott sind Naturgesetze, die außer Kraft zu setzen, kein Problem. Das ist unser Gott. Gott kann dicke Mauern einstürzen lassen. Das ist ein Wunder. Er kann einen Fluss stoppen. Er kann ein Meer teilen. Er kann, und Josua hat auch ein kosmisches Wunder erlebt, weil wir es ja jetzt von den Planeten hatten. Und zwar, er sagt, Sonne steh still im Tal Ajadon und Mond auch irgendwie. Ich habe den Vers nicht genau. Sonne steh still, damit ich die Schlacht vollends fertig machen kann. Hallo? Haben wir ein bisschen Verständnis von Sonnensystem und von Weltall? Hey, die rotieren ja. Steh still. Die Erde kreist um die Sonne und die Planeten auch. Da ist was in Bewegung. Und wir sehen, es gibt da Sonnenuhren, dann sieht man ja, was da für Bewegung ist. Und jetzt betet einer ganz simpel und sagt, Herr, lass die Sonne stillstehen. Also so, das ist so richtige kindliche Glauben. Und Gott macht das. Also die hatten ja damals, also Sonnenuhren gab es schon damals. Ich weiß es nicht, ob es bei Josua auch schon war. Auf jeden Fall, wenn dann der Zeiger, der Schatten nicht weitergeht, heißt es, die Sonne hat sich ja nicht stehen geblieben. Das ist Gott. Gut, ich weiß nicht, ob er es nochmal gemacht hat, aber einmal war es zumindest so. Wenn das Wort Gottes wahr ist, dann war das so. So, also, 3 Feldzüge, 1 rein nach Jericho, die Bastion fällt, dann Ai. Da machen sie Niederlage, weil sie dachten, wir sind stark genug, die paar Leute, die kriegen wir so klein. Und wenn wir denken, wir sind stark genug, dann sagt Gott, nein, nein, so nicht. Und sie haben warum? Weil Sünde ins Lager gekommen ist. Und dann hat Gott ihnen eine bittere Niederlage erteilt, weil sie dachten, das machen wir mit links. Wir können uns nicht erlauben, stolz zu werden, auch im Alltag. Die Sachen, die locker aussehen, das machen wir mit links. Wir sind immer in Abhängigkeit. Wir brauchen die Demut vor Gott. Demut. Demut, dem Hochmütigen widersteht er, dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann, als den Sünder, der Achan, gefunden wurde, als die Sünde rauskam und bereinigt war, dann war das ein Sieg anschließend. Und dann geht es weiter nach Bethel, Bethel. Und dann machen sie einen Feldzug nach Süden und einen nach Norden. Kapitel bis Kapitel 13 haben sie erobert und dann in Kapitel 14 bis 22 wird uns berichtet in Josua, wie das Land verteilt worden ist unter diesen 12 Stämmen Israels. Verteilung des Landes. Die Landnahme wird Realität. Was Gott Abraham versprochen hat, wird unter Josua Realität. Manchmal geht sogar Generationen später, dass Gebete erhört werden, dass Verheißungen Wirklichkeit werden. So, wenn wir beten für Angehörige, die Jesus noch nicht kennen, vielleicht in der nächsten Generation, wenn es zeitlich reicht. Wir wissen nicht, wann die Entrückung ist. So, und jetzt, nachdem Josua das alles erlebt hat, ist passiert Folgendes. In Kapitel 23 und 24, da ist sozusagen, ein Autor hat geschrieben, eine Abschiedspredigt. Josua hält eine Abschiedspredigt. Ich würde sagen, das war so eine Abschiedsrede. Da rief Josua ganz Israel zusammen und sagte zu ihnen, ich bin alt geworden. Ich bin alt geworden. Ihr habt alles gesehen, was der Herr all diesen Nationen euretwegen getan hat. Was hat Gott getan? Er hat die ganzen Stämme, diese ganzen Ureinwohner vertrieben aus Israel, aus dem Land Kanaan damals. Und das ist eigentlich der Anspruch, der Rechtsanspruch, den Israel heute ableitet. Gott hat uns das Land versprochen, deshalb wollen wir es auch haben. Und wir wollen das jetzt einnehmen. Am Anfang von Josua heißt es, Gott sagt zu Josua, sei getrost und unverzagt. Überall, wo du deinen Fuß draufsetzt, dieses Land soll dir gehören. Durchschreite es, nimm es ein, praktisch. Und Geschwister, das hat jetzt einen neutestamentlichen Bezug auch bei der Einnahme von den Geistesgaben. Das ist auch ein Land, die Geistesgaben. Ich mache einen Sprung, aber das ist eine reelle also Übertragung. Unser Land ist, was wir einnehmen müssen, unser Reich Gottes. Das ist ein geistliches Reich. Jesus ist nicht gekommen, wir haben letzten Sonntag oder vorige Sonntage über den Palmsonntag. Er kam auf einem Esel, nicht auf einem Pferd wie ein Heerführer. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und unser Reich ist auch nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich, das eingenommen werden will. So, Gott will, dass wir die Geistesgaben auch praktizieren, dass wir geistgetauft werden, dass wir das einnehmen. Die Frage ist, nehmen wir es ein? Wollen wir es einnehmen? Übrigens, Israel hat nicht das ganze Land eingenommen. Die Beschreibung in 1. Josua 1, was alles Gott Israel zugesagt hat, das haben sie nicht alles eingenommen. Sie haben es größtenteils eingenommen, aber es gab immer noch Flecken, wo Ureinwohner gelebt haben. Und das sind die Flecken, die Ureinwohner, das sind die Provokation, das ist der Feind, das ist die Konfrontation mit Götzendienst, das ist die Herausforderung im Alltag. Da gibt es noch welche. Auch heute haben wir noch die Herausforderung mit diesen Ureinwohnern, diese sündenbehafteten Dinge, die uns eine Herausforderung stellen. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die leben anders. Und das ist für uns eine Provokation. Ihr wisst, was ich meine. So. Was hat Gott diesen Nationen euretwegen getan? Er hat gesagt, dass das Maß der Sünde der Amoriter ist jetzt voll. Voll. Manchmal gibt Gott Gnadenzeit, er lässt noch auch Sünder bestehen. Deshalb, solange ein Mensch lebt, ist noch Gnadenzeit. Er kann sich noch bekehren. Wir dürfen hoffen bis zum letzten Atemzug, dass doch noch ein Durchbruch geschieht. Aber irgendwann ist das Maß voll und dann sagt Gott, jetzt. Ihr müsst alle ausrotten. Mensch und Tier, es darf nichts übrig bleiben. Das war der Auftrag. Und das noch zum Thema Gehorsam. Israel hatte den Auftrag, alles auszurotten. Nichts als Beute zu nehmen. Warum? Weil das war verunreinigt durch Götzendienst, durch Hurerei, durch Sünde. Das war schmutzig, das war unrein. Und Gott sagt, hey, ihr seid ein heiliges Volk. Finger weg von diesem Dreck. Finger weg von der Gottlosigkeit. Finger weg von der Unreinheit. Finger weg von der Sünde. Nichts, nichts, alles weg. Was tut Achan? Das ist doch zu schade, da könnte man doch noch ein bisschen auf die Seite schaffen. Und Gott sieht es. Gott sieht seine Motivation. Sie haben nicht 100% gehorcht. Gott hat gesagt, alles vernichten. Und sie haben bestimmte Zonen nicht erobert. Und das wurde jetzt später zum Fall. So, das hat Gott diesen Nationen getan, denn der Herr, er ist es, der für euch kämpft. Hier wieder, Josua 23, der Herr ist es, der für euch kämpft. Josua 24 scheint nochmal eine kleine Wiederholung zu sein, dort heißt es nämlich, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter, seine Aufseher und so weiter. Also er hat die Prominenz des Landes versammelt, die Autoritäten. Und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Josua spricht prophetisch. So spricht der Herr. Das darf man nicht leichtsinnig sagen. So spricht der Herr. Und was sagt er? In Kapitel 24, Vers 2 bis 13 wiederholt er nochmal, was Gott getan hat. Er sagt, Gott brachte euch von Ur aus Chaldea, wo fremde Götter waren, da hat er euch rausgeholt, denn dort hattet ihr fremden Göttern gedient. Er hat euch befreit von diesem gottlosen Umfeld. Dann, er hat euch vermehrt, das heißt Josua 24,3, und ich, Gott, vermehrte seine Nachkommen, Israels Nachkommen. Er hat es von einer Großfamilie zu einer Nation entwickelt, in Ägypten. 70 Leute gingen nach Ägypten und ein Millionenvolk von circa, man schätzt, so 2,4 Millionen Männer, Frauen und Kinder sind ausgezogen innerhalb von 400 Jahren. Das ist eine gewaltige Vermehrungsrate. Seid fruchtbar und mehrt euch, hat es geheißen. Dann die Befreiung, also die Befreiung von diesem Ort hinter dem Strom. Der Strom ist Euphrat, das ist ja heute Irak. Dort Babel. Dort Babel steht ja heute noch für Sünde und Unmoral und so. Von dort habe ich euch rausgeholt. Diese falschen Götter. Überlegt euch, hat er gesagt, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr den Göttern dienen, eurer Väter? Das war in Ur Chaldea, falsche Irrtum, also Lehren. Oder ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten. Da haben wir es schon gehört. Ich habe euch befreit aus Ägypten, aus der Sklaverei, wo sie eure Söhne getötet haben, wo ihr zu Sklaven gemacht wurdet, wo man euch dezimieren wollte. Ich durch Mose, den Hirten, der es gewagt hat, den Herrscher einer Weltregion. Es ist wie wenn, ich sag, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wenn jetzt von Deutschland jemand nach Washington gehen würde zu Trump und würde sagen, hey, lass alle Deutschen wieder zurück, alle Deutschstämme wieder zurück nach Deutschland, du kannst dort bleiben, aber der Rest, alle zurück, da würde er sagen, hey, wo kommst denn du her, was wagst du, mach dich vom Acker hier. Und der Pharao sagt, hey, weg von meinem Thron. Und Gott schenkt Gelingen zu einem unmöglichen Projekt. Menschlich gesehen unmöglich. Gott schenkt Gelingen. Das ist Gott. Das ist der Gott, an den wir heute noch glauben. Der hat sich nicht verändert. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Der hat sich nicht verändert. Der ist immer noch der gleiche Gott. So, Gott hat sie befreit von den ehemaligen Göttern. Er hat sie befreit von Ägypten, von der Sklaverei. Und er hat ihnen Erfolg gegeben in der Eroberung des Landes Kanaan, des verheißenen Landes. Übrigens, Kanaan steht auch für Himmel. Das Land Kanaan, das ist irdisch, aber geistlich gesehen ist das Ziel von uns Himmel. Der Himmel ist ein Land. Der Himmel wird beschrieben als ein Land, als eine Stadt, als Jerusalem, als das Vaterhaus und als ein Garten, Garten Eden. Das sind lauter Bilder für Himmel. Kanaan, das Land, ist eigentlich übertragen, geistlich gedeutet, Himmel. Und Geschwister, das sind Berechtigte. Übrigens, das mit dem Land und mit der Ruhe, das steht in Hebräer 4. So, Eroberung des Landes. Da heißt es, und ich gab sie, die Amoriter, aus dem Ostjordanland, in eure Hand. Ich, Gott, hab's getan. Das sagt Josua. Er sagt nach, ich. Ich war der Heerführer. Nein, er sagt, Gott hat's getan. Gott. Gott gab. Sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land ein. Das war ihr Auftrag. Ihr nahmt ihr Land ein. Und dann, aber die Bürger von Jericho. Punkt, Punkt, Punkt. Und Vers 11. Ich gab sie, die ganzen Itter, Amoriter, Girgasiter, Jebusiter, Iter, die ganzen Stämme, die dort gewohnt haben. Ich gab sie in eure Hand. Ich, Gott, hab's getan. Ich hab's getan. Gott hat's getan. Gott hat die Geschichte verändert. Gott hat die Veränderung in diesem Land Kanaan gewirkt. Es geschah nicht durch dein Schwert. Es geschah nicht durch deine Fähigkeiten, durch deine Möglichkeiten. Vers 12. Es geschah nicht durch dein Schwert, Israel, durch deine Waffen, durch deine Kriegskunst und List. Und dann in Vers 14. Und die Konsequenz aus dem, was Gott getan hat, erinnert euch an die Vergangenheit, was Gott als getan hat. Natürlich ist es nicht in 4 Wochen geschehen. Das waren Jahrzehnte. Jahrzehnte. Manchmal wird fast das Wort Gottes in ein paar Verse Jahrzehnte zusammen, Ereignisse. Und jetzt sagt Josua das Resultat: So fürchtet den Herrn und dient ihm. Und tut die fremden Götter weg. Tut die Götter weg. Das ist das Resultat von dem, wenn wir wissen, was Gott tut, was Gott tun kann, was Gott in der Schöpfung gemacht hat. Tut die fremden Götter weg. Tut die fremden Götter weg, sagt Gott. Und dann diese Kulmination, dieser Höhepunkt in diesem ganzen Ereignis, dieser Vers 14. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen? Also, ihr habt jetzt gesehen, was Gott getan hat. Ja, ich habe es wiederholt, was er getan hat. Ich habe es euch nochmal vor Augen gemalt und lebendig gemacht. Ist es euch übel, in den Augen des Herrn zu dienen? Dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, in Ur in Chaldea, zu irgendwelchen Götzen. Die haben Götzendienst getrieben. Marduk oder wie die Götter alle geheißen haben. Irgendwelche Sonnengott und sonst etwas. Esoterik, Kram. Entweder den Göttern, die eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes, nämlich jenseits des Euphrat, waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Wem wollt ihr dienen? Denen in Babylon oder von den Amoritern? Wählt heute, wählt euch, trefft eine Entscheidung. Heute ist der Moment der Entscheidung da. Ihr müsst entscheiden. Jetzt kann man sich nicht drücken, jetzt kann man sich nicht verkriechen. Jetzt ist der Moment da. Entscheide dich. Ich aber um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wem dienst du mit deinem Haus? Wem wollen wir dienen? Den Göttern, den die Welt verherrlicht. Wem wollen wir dienen? Ich habe um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wisst ihr, heute leidet das Reich Gottes, weil es zu wenige Menschen gibt, die bereit sind, dem Herrn zu dienen. Zu wenige. An allen Ecken und Enden mangelt es. Warum? Weil wir nicht Gott sehen, wie er ist, mit seinen Möglichkeiten. Weil wir nicht bereit sind, die irdischen Götzen und Götter und alles, was Dinge, die man mehr anbetet als Gott, sind Götzen. Im Schwäbischen heißt es heilige Blechle. Also damit meint man ein Auto. Ja, Dinge sind, oder sonstige Dinge, irgendwelches Gegenstände, Materialismus. Oder auch Irrtümer, Irrlehren, denen man nachhängt, weil diese Irrlehren logischer sind als das Wort Gottes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. Ja, warum sagt er das? Weil manche Leute sich des Evangeliums schämen. Das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Die Leute sagen, hey, bist du im 21. Jahrhundert angekommen? Du glaubst an einen gekreuzigten Christus. Was ist das für eine Lehre? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Frage ist, schämen wir uns des Evangeliums nicht? Sind wir mutig genug zu stehen und sagen, Herr, ich stehe zu dir, und wenn die mich verachten und wenn sie mich ablehnen, ich nehme das auf mich. Ja, ich bin da auch schon am Ende dieser Botschaft. Der Gott des Alten Testaments ist der gleiche Gott wie der Gott des Neuen Testaments, denn Gott hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist der Weg der Erlösung. Wir brauchen keine Tieropfer mehr bringen, weil Jesus das vollkommene Opfer ist, das Einmalige, das genügt für alle Zeiten. Da hat sich was geändert. Das Alte Testament war ein Vorschatten der Dinge für das Neue. Jetzt haben wir das Neue, aber das Alte lehrt uns trotzdem, wie Gott die Dinge sieht. Deshalb brauchen wir das Alte. Da gibt es ja auch so eine Irrlehre, die sagt, das Alte brauchen wir gar nicht mehr beachten, das ist uninteressant. Und beim Neuen Testament nur noch das, was Paulus geschrieben hat. Das Wort Gottes kann man reduzieren auf die 13 oder 14 Schriften des Paulus. Das ist eine Irrlehre. Nochmals, die existiert in unseren Tagen. Und ich kenne auch Leute, die hier schon waren, die diese Lehre praktizieren und vertreten. Das ganze Wort Gottes ist Wort Gottes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir können es nicht reduzieren. Und das ist das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das da drin steht. Von jedem Wort. Das ist Nahrung für unsere Seele. Das ist Speise. Das ist unser Gott. Da finden wir unseren Gott, an den wir glauben. Ich bin froh, dass wir Gott haben, dass wir nicht auf Menschen vertrauen müssen. Aber der Herr sagt, bete für die Menschen, die Verantwortung haben. Segne sie, dass ich sie leiten kann. Ja, Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Deine Gnade hat Erfolg geschenkt. Deine Gnade hat dein geliebtes Volk ans Ziel gebracht. Und deine Gnade wird auch dein Volk in diesen Tagen ans Ziel bringen. Deine Güte ist mit ihnen gewesen. Du hast sie reich beschenkt aus der Welt, aus Ägypten. Du hast sie beschenkt. Du beschenkst auch uns. Du hast sie versorgt mit Manna und Wasser in der Wüste, mit Wachteln. Du hast ihre Wünsche erfüllt. Ihre Schuhsohlen sind 40 Jahre nicht kaputt gegangen, nicht abgewetzt, nicht zerschlissen, weil du ein Wunder der Gnade getan hast, weil du sie versorgt hast, weil du sie ertragen hast, ihre Kritik, und weil du, Herr, Gnade geschenkt hast, deshalb hast du sie ans Ziel gebracht. Und Herr, weil du uns auch Gnade schenkst, deshalb dürfen wir erwarten, dass auch wir mit deiner Hilfe ans Ziel kommen. Herr, das ermutigt uns, da freuen wir uns und wir danken dir. Amen. Wer möchte noch beten?